Guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Herzlich willkommen zu diesem Webcast hier auf www.büso.de. Mein Name ist Stefan Teuxdorf. Heute ist der 27. Juli 2017 und für die Diskussion in Helga. Guten Abend, Helga.
Ja, guten Abend.
Tja, um einzusteigen, das, was sich jetzt gerade herausgestellt hat, dank einer wichtigen Vereinigung ehemaliger Geheimdienstmitarbeiter in den USA, ist, dass diese ganze Russiagate-Geschichte beziehungsweise der Einbruch von Hackern also tatsächlich gar nicht stattgefunden hat. Wir sollten das am Anfang gleich mal diskutieren. Das ist nämlich wirklich sehr heiß. Wir haben schon was darüber auf der Webseite veröffentlicht. Aber erstmal, um ein bisschen zu erklären, was sich da abgespielt hat, vielleicht kann ich dir da gerade das Wort schon mal übergeben.
Ja, also die ganze Kampagne gegen Trump und die Idee, dass Russland die Wahl manipuliert hätte und damit Trump ins Weiße Haus zum Weißen Haus verholfen hätte, basiert ja letztlich alles auf dieser Geschichte, dass angeblich die Computer der Parteiführung der Demokratischen Partei, des sogenannten Democratic National Committees, gehackt worden wären von Russland. Und die hätten also die E-Mails von Hillary Clinton da gestohlen. Angeblich wäre das also mit sogar kyrillischen Buchstaben, hätte man da Spuren hinterlassen und so fort. Und diese Story war ja im Grunde die ganze Zeit die eigentliche Begründung, warum Russland da mit Trump eben da Händel und Techtelmechtel gehabt haben soll. Und das ist jetzt, das ist aufgeflogen. Und zwar haben diese von dir schon erwähnten ehemaligen Geheimdienstler, deren Abkürzung im Englischen FIPS heißt, Veterans of Intelligence for Sanity, also die sich um geistige Gesundheit in diesem Bereich bemühen, die haben ein offenes Memorandum geschrieben an Präsident Trump und haben praktisch gesagt, hier, wir sind alle Top-Experten, ehemalige wirklich Top-Experten in diesem Bereich. Dazu gehört zum Beispiel Ray McGovern, William Binney. Binney war der technische Direktor von diesen ganzen Programmen beim NSA. Also jemand, der sich wirklich, wenn sich jemand auskennt, dann der. Und noch eine ganze Reihe von anderen solcher Experten. Die haben gesagt, sie hätten jetzt diesen ganzen Fall untersucht und es wäre also ohne den geringsten Zweifel klar, dass es sich nicht um ein Hacking handeln könnte, sondern um ein Leak von Insidern, also dass jemand aus dem Apparat selber diese Informationen abgezapft hat auf irgendein Storage Device, also so ein 8-USB-Stick oder was ähnliches. Und dass eben einfach die Menge der Daten, die da abgezapft worden sind, so umfangreich sind, dass es also absolut unmöglich sei, das per Hacking zu machen. Und dann liefern sie also noch weitere technische Details zu diesem Thema. Und das ist jetzt natürlich absolut hochbrisant, weil natürlich dann die Frage wirklich zu dem Punkt kommt, auf den der Präsident Trump die ganze Zeit hingewiesen hat. Der sagt, das einzige kriminelle Vorgehen war nicht das angebliche Hacking, sondern kriminelle Leaks und die müssen untersucht werden. Und das ist natürlich jetzt eine hochbrisante Story, weil das weist auf die ganzen ehemaligen Geheimdienstchefs, die noch aus der Obama-Administration im Amt waren und Trump hat ja den Comey entlassen und der Ray McGovern hat jetzt noch ein weiteres Interview gegeben, wo er eben sagt, ja, das ist ja eigentlich eine unglaubliche Story, dass der Comey niemals versucht hat, etwa die Computer der Demokratischen Partei zu untersuchen. Also er hat festgestellt, das war Russland. Man redet darüber, dass es angeblich eine Kriegshandlung ist und dann untersucht man das nicht. Und McGovern sagt dann eben also sehr, sehr korrekt, dass das also ein krasser Fall von Amtspflichtsverletzung ist Und dass im Grunde das natürlich zum Himmel stinkt und untersucht werden muss. Und morgen wird also der Senator Grassley, der ist also der Chef vom Justizausschuss im Senat, der wird also morgen anfangen, diese Leaks zu untersuchen. Da muss man mal abwarten, wie sich das entwickelt. Aber die Implikation davon ist natürlich riesig, weil also wenn im Grunde sich herausstellt, dass der CIA, die ja bekanntermaßen die Fähigkeit haben, falsche Spuren zu legen, also quasi so ein Abzapfen vorzunehmen und dann den Anschein zu erwecken, dass das russische Hacker wäre, wobei natürlich also schon die Frage auftaucht, wenn das wirklich russische Hackers gewesen wären, warum sind die dann so blöd und lassen kyrillische Buchstaben da als Spur? Aber wenn der CIA da involviert ist, dann ist es also, dann wird das also eine riesen Sache werden, weil natürlich per Verfassung ist es dem CIA verboten, in den USA selber zu operieren. Und der David Stockman, das ist ein Kabinettmitglied aus der früheren Reagan-Administration, der hat jetzt seinerseits ein Interview gegeben und sagt, dass es also jetzt höchste Zeit ist, dass diese unglaublichen Lügen, Fake News, absolute Manipulation der Wahrheit, dass das also dringend untersucht werden muss. Und er sagt, also die Hauptschuldigen, die da dringend untersucht werden müssen, sind also der ehemalige CIA-Direktor John Brennan, die ehemalige National Security Advisorin, also nationale Sicherheitsberaterin Samantha Power, Susan Rice, die also UN-Botschafterin war, oder umgekehrt, Samantha Power war UN-Botschafterin und Rice nationale Sicherheitsberaterin. Ja. Also mit anderen Worten, wenn es wirklich jetzt sich so entwickelt, dass also nicht mehr Trump in der Defensive ist, sondern im Gegenteil, diejenigen, die diesen Coup-Versuch gegen Trump inszeniert haben, angefangen mit dem britischen Geheimdienst, der die ersten Spuren gelegt hat, schon 2015, und dann natürlich die ganze Rolle vom britischen Geheimdienst in dem sogenannten Dodgy Dossier, also in dem schmutzigen Dossier, was dann eine ganz wichtige Rolle gespielt hat, was von Brennan, Klepper und Comey eigentlich erst zum Thema gemacht wurde, in diesem ersten Treffen, was sie mit Trump in der Übergangszeit hatten. Also wenn das alles untersucht wird, dann bleibt kein Stein mehr auf dem anderen. Und das würde also wirklich weit in die amerikanische Geschichte zurückreichen, weil dieser Apparat, das hat ja Comey, glaube ich, selber gesagt, das ist ein J. Edgar Hoover-Moment. Also das geht zurück auf die Rolle vom Deep State oder was heutzutage Deep State genannt wird, bis zu J. Edgar Hoover und der ganzen Rolle des FBI in der McCarthy-Periode und natürlich auch die Rolle des FBI in der ganzen Verfolgung der LaRouche-Bewegung in den USA. Also das ist eine wirklich extrem heiße Spur, die also wirklich da zum großen Reinemachen führen kann. Und also wir haben jetzt eine Riesenmobilisierung im Gang. Wir haben also sofort, als diese WIPs dieses Memorandum veröffentlicht haben, darüber eine Presseerklärung gemacht. Wir haben ein Video produziert. Dieses Video ist in viele Sprachen übersetzt worden. Es ist inzwischen auf vielen Webseiten. Wir haben heute also eine sehr kräftige Delegation von Kollegen von uns in Washington, die also 1000 Kopien von dieser WIPs-Erklärung verteilen, und zwar an strategisch brisanten Punkten, also im Kongress, im Senat, aber auch Stellen, wo das also Resonanz finden wird. Und wir gehen eben darauf ein, also nicht nur der eigentliche Tatbestand, dass es eben kein Hacking war, sondern Leaking, sondern auch, was waren die strategischen Implikationen? Warum wurde das gemacht? Weil natürlich Trump hatte versprochen im Wahlkampf, er würde das Verhältnis zu Russland verbessern. Und das ganze Russiagate hatte den primären Zweck, genau diese Politikänderung von Trump zu verhindern, indem man also quasi eine fingierte Kampagne macht und sagt, hier, Trump ist ein russischer Agent oder zumindest hat Russland ihm zum Wahlsieg verholfen, ihn so in die Defensive zu drängen, dass er eben sich nicht traut, tatsächlich dann die Beziehung zu Russland zu verbessern. Das hat ja auch durchaus zu einem gewissen Grad nicht Erfolg gehabt, aber doch dazu geführt, dass der eigentliche Gipfel zwischen Trump und Putin, der eigentlich relativ schnell stattfinden sollte, erst im Rahmen der G20-Gipfelkonferenz in Hamburg stattgefunden hat und dort allerdings zu einem sehr guten Resultat geführt hat. Aber dass der Zweck dieser ganzen geopolitischen Geheimdienstoperation war im Grunde, um Trump und Putin eben möglichst auseinanderzuhalten und das alte geopolitische Spiel gegen Russland weiterzuspielen. Und das ist jetzt dabei zu platzen. Und das ist natürlich eine absolut bahnbrechende Entwicklung, die natürlich auch die allergrößten strategischen Bedeutung hat für Deutschland, für Europa. Und wir sollten also wirklich, also alle Zuschauer, die uns jetzt zuschauen, sollten also unbedingt sich mit diesem Material vertraut machen. Auf der Webseite, Büßerseite können Sie das finden. Und dann wirklich Ihren Bundestagsabgeordneten kontaktieren und verlangen, dass der Bundestag diese Sache ebenfalls untersucht und zum Beispiel Vertreter dieser WIPS-Organisation als Experten einlädt, weil das ist natürlich eine Sache von strategischer Bedeutung, die ganze Frage der Politik gegenüber Russland, kalter Krieg oder möglicherweise heißer Krieg oder eben neue Detente und neue Ostpolitik. Und wenn der Herr Gabriel, der sich ja kürzlich für eine neue Ostpolitik ausgesprochen hat, das wirklich ernst meint, dann soll er unbedingt mithelfen, dass die WIPS-Leute da zu Worte kommen und der Bundestag das eben auch aufarbeitet, weil das hat Implikationen für Krieg und Frieden. Und die ganze Frage, wo geht die Welt hin, steuern wir auf den Dritten Weltkrieg zu oder können wir eine wirkliche Friedenspolitik mit Russland erzeugen? Also das ist eine wahnsinnig faszinierende und extrem wichtige Geschichte.
Absolut. Ich wollte nämlich auch gerade bemerken, dass wenn man sich die Lage anschaut, nur vom gegenwärtigen Standpunkt, wo ja viele hier, ob aus eigenen Stücken oder wie ich vermute in der Mehrheit doch eher durch die Presse, sehr negativ Trump gegenüberstehen und sich darüber aufregen, was er für ein schrecklicher Kerl ist. Da wird ja vieles vergessen. Da wird auch vergessen, was der Inhalt zum Beispiel dieser Leaks war, dass es ja darum ging, dass die Demokratische Partei ihr den eigenen Kandidaten oder beziehungsweise einen der Kandidaten, nämlich Bernie Sanders, benachteiligt hat zugunsten Hillary Clintons. Darüber redet man auch nicht mehr. Nur um das Ganze, um da Klarheit reinzukriegen, ist ja der größere Blick schon vonnöten. Du hast es jetzt ja mehrmals angerissen, dass da wirklich die Frage von Krieg und Frieden dranhängt. Denn, sagen wir mal so, jetzt einer der Bereiche, in dem, wo es um die Zusammenarbeit geht zwischen Russland und den USA und in dem Fall direkt Putin und Trump, ist natürlich Syrien, wo ja in den letzten Meldungen zufolge es doch gute Fortschritte gibt und alle sich tatsächlich anstrengen, möglichst Konflikt zu vermeiden zwischen den verschiedenen Akteuren dort und sich auf ISIS zu konzentrieren. Nur würde ich dich mal fragen, wenn du sagst, das hat allergrößte strategische Bedeutung, was verstehst du darunter?
Naja, also es ist ja auch in Deutschland und Europa ein extrem negatives Bild gezeichnet worden, sowohl von Putin natürlich als auch von Trump. Also wenn man hier den Massenmedien glaubt, und unglücklicherweise tun das viele Leute, dann ist Trump also wirklich erstmal vollkommen unfähig und ich will jetzt gar nicht alles wiederholen. Und Putin ist Kriegstreiber, der die Demokratie zerstört. Und also ich will jetzt gar nicht alles wiederholen, was da an Storys kursiert. Und ich habe kürzlich eine Umfrage gelesen, dass über 90% aller Bundesbürger haben ein negatives Bild über Trump. Nun, ich will gar nicht sagen, dass Trump der ideale Präsident ist. Und ich habe schon öfters gesagt, dass der Baron von Knigge mit Sicherheit sehr aufgeregt wäre über bestimmte Aspekte von Trump. Aber das ist eigentlich sekundär, sondern die Frage ist doch, wenn Trump das Verhältnis zwischen den USA, Russland und China auf eine gesunde Basis der Kooperation stellt, was er versucht und was er auch schon also mit Xi Jinping und mit Trump, mit Putin sehr gute Erfolge erreicht hat, dann ist das doch im Interesse von jedem, der nicht vollkommen verrückt ist. Also wer den Weltfrieden erhalten will, der sollte sich darüber freuen. Und diese Mainstream-Medienkampagne ist eigentlich wirklich eine Kriegspropaganda. Man muss ein Feindbild erzeugen. Wenn man einen Coup machen will gegen den gewählten Präsidenten der USA, dann muss man den dämonisieren. Wenn man einen Krieg vorbereitet gegen Russland, dann muss man erstmal ein Feindbild erzeugen, was überhaupt nichts mit der Politik von Putin zu tun hat, weil wir haben oft darüber gesprochen, die ganze Idee, dass Putin die Krim annektiert hat, ist sowas von gelogen, denn die Ukraine-Krise fing an mit Maastricht. Also ich zitiere jetzt Helmut Schmidt, der sagte, die Ukraine-Krise hat angefangen, als die EU in Maastricht beschlossen hat, eine Ostausweitung bis an die Grenzen Russlands zu machen. Und das kann man alles zurückverfolgen. Es war das EU-Assoziierungsabkommen. Ich will jetzt gar nicht auf diese ganze Geschichte eingehen, aber das ist eine vollkommen andere Realität gewesen. Also man hat in den deutschen Medien im Grunde noch nichts Positives über Trump gehört. Aber
Ja.
der zweite Knüller, den ich also wirklich fast auf dieselbe Stufe stelle, wie das, worüber wir jetzt gerade mit dem Memo diskutiert haben, ist die Tatsache, dass in der vergangenen Woche am Dienstag Präsident Trump offiziell die Politik von Regime Change, die Politik war von Bush und Obama, beendet hat. Also er hat unterbunden, dass der CIA verdeckt Waffen liefert an die sogenannten moderaten Rebellen in Syrien. Und es gibt also heute in der Webseite newjersey.com einen sehr guten Artikel, der zu der richtigen Analyse kommt, dass das die wichtigste außenpolitische Entwicklung der USA ist seit dem 9. September. Dass nämlich eine Politik damit beendet wird von Regime Change, die ja, wenn man sich nochmal vergegenwärtigt, von Dick Cheney damals vor dem amerikanischen Kongress 2002 vorgestellt wurde, der sagte, ja, Regime Change im Irak wird große Vorteile haben für die gesamte Region und so weiter. Und dann gab es den Irakkrieg 2003, der auf Lügen aufgebaut war. Das war also die Ausführung dessen, was Cheney da angekündigt hatte. Wie sich hinterher herausstellt, gab es keine Massenvernichtungswaffen im Irak. Und genau die gleiche Politik wurde fortgesetzt gegenüber Libyen. Gaddafi wurde quasi umgebracht, also als die USA eigentlich schon die Lufthoheit hatten über Libyen und es in ihrer Verpflichtung gewesen wäre, das Leben von Gaddafi zu schützen, ist es eben nicht passiert. Man erinnert sich an die schrecklichen Bemerkungen von Hillary Clinton damals irgendwie, wir kamen, wir siegten und wir töteten ihn oder so schreckliche Variation von diesem lateinischen Spruch. Und dann natürlich vor allen Dingen auch in Syrien, also der Versuch des Assad, die Assad-Regierung wegzukriegen mit entweder Al-Qaida, ISIS, Al-Nusra, immer sich wandelnden sogenannten moderaten Rebellen. Und wie gesagt, das hat der Trump jetzt offiziell beendet. Also man muss sich nochmal vergegenwärtigen, also die Perzeption, die viele Leute durch die Massenmedien haben, also Obama, der tolle Nobelpreisgewinner. Ich meine, es war die Politik von Bush und Obama, die diese Kriege im Nahen Osten verursacht haben, die auf Lügen aufgebaut waren, die Millionen von Menschen das Leben gekostet haben und die natürlich auch für die Flüchtlingskrise verantwortlich sind. Also wenn die Frau Merkel von Fluchtursachen spricht, dann hätte sie immer davon sprechen sollen, dass man diese Unterstützung der sogenannten moderaten Rebellen mit dem Ziel, Assad aus dem Amt zu fegen, das hätte man diskutieren müssen, aber das ist natürlich nie angesprochen worden. Aber das Gute ist, dass Trump im Wahlkampf versprochen hat, die Politik des Regimewechsels zu beenden. Und das ist jetzt passiert. Und ich möchte mal sehen, wer in der sogenannten Linken den Mut hat, das mal zur Kenntnis zu nehmen und zu sagen, das ist eine sehr, sehr gute Sache. Wenn die USA diese Interventionskriege beenden, dann ist das ein unheimlicher, positiver Schritt in die richtige Richtung. Aber bisher habe ich davon noch keinen Kommentar gehört. Aber das ist die zweite sehr, sehr wichtige Nachricht, die wir verbreiten sollten. Und Sie sollten uns alle dabei helfen.
Absolut. Und ich meine, jedem ist das bewusst, ja, dass der 11. September 2001 die absolute Wende war, die also uns in eine Welt gestürzt hat, wirklich, wie du beschrieben hast, von Millionen Toten, auch von sehr, sehr großer Gefahr, alles bis hin zur Radikalisierung auch deutscher junger Leute oder anderer europäischer junger Menschen, die da mit in diese Kriege auch reingezogen sind und die ja durchaus auch ein Punkt der Sorge sind als Heimkehrer. Etwas, das eigentlich in der Öffentlichkeit immer nur Wladimir Putin unterstrichen hat, dass man da eben auch in Russland eine sehr, sehr große Gefahr sieht. Also nun, aber wir haben in der begrenzten Zeit doch noch einen sehr wichtigen Block. Du hast in den vergangenen Sendungen und auch in deinen Artikeln immer wieder davon gesprochen, dass der Finanzkollaps, also eine nächste Stufe, die nächste Stufe eines Bankencrashs, Finanzkollapses, nicht weg ist, auch wenn das jetzt lange Zeit vergessen worden ist. Und in der letzten Zeit sagtest du, dass sich da eben tatsächlich auch Anzeichen, auch andere Beobachter zu Wort melden, die eben sagen, hier kommt etwas auf uns zu. Und ich würde mal jetzt die Frage in dieser Form stellen, mal sehr vereinfacht. Seit vielen Jahren jetzt fährt die EZB, auch die Federal Reserve Bank, eine Niedrigzinspolitik. Und die stecken jetzt in gewisser Weise in einem Dilemma, weil das nicht ewig fortgesetzt werden kann, aber auch die Beendigung dieser Politik im Grunde direkt in die nächste Krise führen kann. Wie ist deine Einschätzung zu dem, zu der Lage des Finanz- und Bankensystems? Was kommt da auf uns zu?
Also alle Zeichen stehen auf Sturm. Die nächste Finanzkrise wie 2008 steht bevor. Ob das noch in diesem Jahr ist, zum Ende des fiskalischen Jahres, Ende September, Anfang Oktober, oder ob es noch ein bisschen ins nächste Jahr geschoben wird, aber das ist nicht mehr aufrechtzuerhalten. Und es gibt inzwischen selbst die sogenannten Mainstream-Medien, die also im Grunde darüber berichten. Also zum Beispiel am vergangenen Sonntag hatte die Welt am Sonntag mehrere Artikel, wo sie im Grunde über die Nebeneffekte dieser Nullzinspolitik von Draghi, also dem Chef der EZB, gewarnt haben. Und im Grunde ist ja die Tatsache, dass Draghi jetzt wiederum die Zinsen bei Null lässt, was ja das Sparvermögen der Leute, Lebensversicherungen, das wird ja alles dadurch aufgefressen. Das ist im Grunde also eine Warnung, wo die Welt am Sonntag eben sagte, dass also das zu allen möglichen Effekten, wie zum Beispiel Zombie-Firmen geführt hat, Firmen, die eigentlich Insolvenz anmelden müssten, wenn sie nicht dieses ewige Liquiditätspumpen in Anspruch nehmen könnten. Und dass natürlich bei der kleinsten Zinserhöhung da eine Konkurswelle oder sogar ein Crash eben droht. Und heute hat die neoliberale Zeitung par excellence, die FAZ, einen Artikel, wo sie auch sagen, ja, was ist denn davon zu halten, dass die Janet Yellen, also die Chefin der Federal Reserve, vor einigen Wochen in Großbritannien gesagt hat, wir werden nie wieder so eine Krise wie 2008 in unserer Lebenszeit erleben. Und dann fragen sie da die verschiedenen Ökonomen, alle Mainstream-Ökonomen, Weidmann, Bofinger und so weiter. Und eine Frau namens Isabel Schnabel, die ist möglicherweise auch eine von den fünf Weisen, weiß ich jetzt nicht genau, die sagt eben den entscheidenden Satz, dass eben natürlich die kleinste Zinserhöhung dramatische Effekte hätte auf die Derivate. Und das ist natürlich der Punkt, wo der Hase im Pfeffer liegt, weil also die gesamtausstehenden Derivate sind immer noch irgendwo, also so, also die EZB zum Beispiel hat inzwischen 40% des gesamten Bruttoinlandproduktes aller Länder der Eurozone an Derivaten. Dann ist natürlich die gesamtausstehenden Derivate sind irgendwo offiziell laut Bank für internationalen Zahlungsausgleich bei 700 Trillionen, also 700 Billionen. Dann ist natürlich die Schätzung, dass es einschließlich der Schattenbanken und ähnlicher Geschäfte wahrscheinlich doppelt so viel ist. Und da sind eigentlich alle großen europäischen und amerikanischen Banken so verzahnt und sogenannte Gegenpartei in Derivatgeschäften, dass natürlich die ganze Blase wirklich zusammenhängt. Und wenn es da zum Crash kommt, dann wird das schlimmer als 2008. Schlimmer, weil damals hat die Frau Merkel vom sogenannten Instrumentenkasten gesprochen, die man also da endlos einsetzen könnte. Aber diese Instrumente sind eben alle benutzt und stumpf. Nullzins, ja, man kann noch weiter Negativzinsen machen, aber dann wird es irgendwann absurd. Quantitative Easing hat man gemacht. Es gibt also eigentlich keinen markttechnischen Trick mehr, mit dem man so einen Crash verhindern kann. Und deshalb ist die einzige Chance eben die sofortige Einführung von Glass-Steagall, dem Trennbankensystem. Darüber haben wir ja jahrelang Kampagne gemacht. Und das ist das, was Trump ja auch versprochen hat im Wahlkampf und danach, dass er Glass-Steagall einführen würde. Und natürlich ist die Wall Street und die City of London sind absolut in absoluter Kriegshaltung dagegen. Aber wie gesagt, wenn jetzt quasi diese ganzen Veränderungen, dass also die geopolitische Fraktion in Amerika in die Defensive kommt und Trump dann wirklich zu seinem Wahlprogramm eigentlich wieder zurückkehren kann, dann ist auch die Wiedereinführung von Glass-Steagall eine absolute Möglichkeit. Und natürlich in Europa gibt es ja auch schon sehr viele, in Italien, Fünf-Sterne-Partei ist dafür, Lega Nord ist dafür, selbst in den anderen Parteien wurden Gesetzesvorlagen für Glass-Steagall im Parlament, in beiden Häusern eingebracht. In der Schweiz, anderswo, gibt es also eine große Bewegung dafür. Und deshalb meine dritte Bitte an Sie, die Zuschauer, helfen Sie uns, die vier Gesetze, die von meinem Ehemann Lyndon LaRouche vorgeschlagen worden sind, Glass-Steagall, Nationalbank, Kreditsystem, Crash-Programm für Kernfusion und Raumfahrt, weil die Steigerung der Produktivität durch diese Hochtechnologie ist absolut notwendig. Und dann natürlich, was die ganze Sache auf den Punkt bringt, wir müssen die europäischen Nationen gewinnen, dass sie mit dem Angebot von China zur Zusammenarbeit bei der neuen Seidenstraße kooperieren. Und das würde wirklich die Welt in eine vollkommen andere Welt bringen, also in eine vollkommen andere Dynamik bringen, eben das Ende der Geopolitik und die eine Menschheit voranzustellen, was Xi Jinping immer bezeichnet als die Gemeinschaft für die eine Zukunft der Menschheit. Und diesen Gedankensprung und diese Vision, die müssen wir umsetzen, weil alles andere greift zu kurz. Also wir sind in einer total spannenden Situation. Wir haben das Potenzial, dass die Welt wirklich gerettet werden kann durch eine vollkommen neue Politik, ein vollkommen neues Paradigma. Aber es erfordert eine größere Wachheit der Bürger. Weil, also zum Beispiel, wir haben ja also auch in Deutschland im Augenblick eine Riesenattacke auf die deutsche Industrie. Die ganzen Skandale, Siemens-Skandal mit angeblichen Gasturbinen, die nach Russland dann letztlich in die Krim verkauft worden sein sollen. Dann das Autokartell. Alle diese Sachen haben sicherlich stattgefunden. Nur die Frage ist ja immer bei diesen Skandalen, was ist der Grund, warum die zu diesem Zeitpunkt hochfliegen? Weil die Geheimdienste, die wissen natürlich immer, wo die Achillesfersen sind, wie man das in Italien gesehen hat mit dem diesem Clean Hand Skandal, wo auch Korruption natürlich jahrelang das Charakteristikum der Politik war, aber dann, wenn man die Sache hochgehen lässt, das war der Zeitpunkt, wo die traditionellen Parteien in Italien zerschlagen werden sollten. Und das ähnliche, der ähnliche Modus operandus findet man immer. Also man muss nicht nur den Skandal angucken, sondern auch, was ist der Grund des cui bono, warum wird das im Augenblick gemacht? Ich kann Ihnen dazu noch nicht die letzte Antwort sagen, aber wir haben wirklich keinen Grund, uns auf den Lorbeeren auszuruhen in Deutschland, weil es sind jetzt Brandbriefe geschrieben worden aus Unternehmerkreisen an die Regierung, dass die Energiewende total fehlgeschlagen ist, dass die Energiepreise nicht mehr zu bezahlen sind. Also es gibt so viele Baustellen, sodass wir wirklich eine Mobilisierung haben müssen für die Lösung. Und die Lösung muss sein, Glass-Steagall, die Casino-Wirtschaft muss beendet werden. Und dann müssen wir Investitionen in die Realwirtschaft machen und mit China eben gemeinsam die neue Seidenstraße bauen nach Nahost, nach Afrika. Und dann kriegen wir alle Probleme gelöst, einschließlich eine humane Lösung für die Flüchtlingskrise, dass wir nämlich Afrika wirklich zusammen mit China entwickeln. Und das hat China angeboten. Also es gibt viel zu tun. Mein Appell an Sie alle, schlafen Sie nicht, mobilisieren Sie sich, rufen Sie uns an und helfen Sie uns, die Welt in eine bessere Richtung zu bringen.
Ja, vielen Dank. Vielleicht kann ich an der Stelle nur noch ganz kurz eine kleine Werbung einschieben. Denn das, was du beschreibst, ist ja etwas, was China zum Beispiel in Afrika demonstriert, was mit einer ganz anderen Zeitvorstellung einhergeht. Also die Aufbauprojekte haben ein derartiges Tempo inzwischen gewonnen. Das heißt, die Lösung, von der du sprichst, ist auch nicht etwas, was uns jetzt irgendwie 1000 Jahre beschäftigen würde, sondern das wäre sehr schnell machbar. Und einen Einblick, den man darin kriegen kann, bekommt man aus dem Bericht, von dem du vor einigen Wochen hier gesprochen hast in der Sendung, die neue Seidenstraße wird zur Weltlandbrücke, erhältlich bei EER GmbH. Und ich glaube, diejenigen, die sich da mal rein vertiefen sollten und wollten und wollen, sollten das auch wirklich jetzt wahrnehmen. Denn die Zeit ist eben die, wo Aktion gefragt ist. Und die muss ja geleitet sein von guten Ideen. Aber damit, Helga, vielen, vielen Dank, dass es heute geklappt hat. Ich weiß, deine Zeit ist immer knapp und kostbar. Und ich danke dir damit auch im Namen der Zuschauer und Zuhörer. Wünsche allen eine gute Woche und hoffe, dass wir uns hier in der nächsten Woche wiedersehen können. Bis dahin.
Ja, tschüss.